3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. In den letzten Wochen haben wir uns hier vor allem mit den Teams beschäftigt, die unserer Meinung nach in der Offseason richtig gute Arbeit geleistet haben. Heute drehen wir den Spieß mal um und sprechen über die Mannschaften, die vor einem Rebuild stehen, also höchstwahrscheinlich ein paar Jahre brauchen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Was ist bei denen in der Vergangenheit schiefgelaufen? Was sind jetzt die einzelnen Puzzleteile, um den Turnaround zum Guten zu schaffen? Wir sagen es euch, wir, das sind heute am internationalen, und jetzt haltet euch fest, Slayer-Tag, Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo, Kutsche. Bevor wir zu Slayer kommen, trägst du eigentlich Kontaktlinsen?
Ich trage keine Kontaktlinsen, ich trage nur eine Altherren-Lesebrille. Gut. Grille vom Kicker ist auch dabei, moin Grille.
Grüßt euch.
Und Jan vom Kicker ist auch Weng dabei, moin Jan.
Ying Yang ist völlig Ying wurscht. Yang. Servus Kutsche, hi.
Ich habe mich sehr gefreut, als ich nachgeguckt habe, was denn heute eigentlich der Feiertag ist. Internationaler Slayer-Tag. Ich wusste gar nicht, dass diese Band, eine meiner Lieblingsbands, einen eigenen Tag hat. Jan, was ist deine absolute Lieblingsband? Welche Band sollte deiner Meinung nach auch einen eigenen Feiertag bekommen?
Ach, so eine schwere Frage zum Einstieg. Also ich würde sagen, jahrelang waren es die Ärzte und würde da mitgehen. Das ist ein Alltime-Klassiker. Wichtige, gute Texte, gute Messages, kann man immer hören. Gerade die junge Generation sollte sich vielleicht in diesen Zeiten mit Wahlen etc. ein Beispiel an den nehmen, kann ich immer empfehlen, jederzeit.
Ja, mittlerweile, also die Ärzte haben bestimmt auch einen eigenen Tag. Also jetzt nicht die Band, sondern die Ärzte, der Berufsstand. Ich war vorletztes Jahr bei den Ärzten mal wieder zum Konzert. Mir quatschen sie mittlerweile zu viel. Das ist ja fast schon ein Dialogprogramm quasi, aber egal. Grille, deine absolute Lieblingsband?
Also bei mir ist es natürlich, du warst ja letztes Jahr, warst glaube ich in Hamburg bei Metallica auf Konzert, da bin ich früher mit meinem Onkel schon hin, also das geht ja in die Slayer-Richtung, früher Thrash Metal, und es ist dann auch mal zwischendurch ein bisschen weicher geworden, aber Metallica geht immer.
Detti, Pearl Jam?
Pearl Jam. Immer noch, Kutsche. Die sind übrigens dieses Jahr in Berlin und ich habe mich verweigert. Pearl Jam hatte ja vor ein paar Jahren mal so einen Prozess laufen, glaube ich, gegen Ticketmaster. Da ging es dann wahrscheinlich auch, was bleibt für die Bands übrig und was geht an den Veranstalter und Verkäufer. Und jetzt gibt's Tickets von Pearl Jam in Berlin über Ticketmaster für 175 Euro. Und dann habe ich gesagt, no, auf no gar way. Keinen Fall. Das mache ich nicht mit.
Wärst du halt ein Receiver? Wuhlheide oder wo?
Waldbühne. In der Waldbühne habe ich sie auch schon mal gesehen. Die waren ja jahrelang eigentlich immer in der Wuhlheide, was ja eine sehr charmante Location ist. Die Waldbühne ist eigentlich das gleiche in Grün, nur ein bisschen größer. Aber da waren die Tickets vielleicht die Hälfte wert. Und ja, keine Ahnung. Bei Pearl Jam bist du ja froh, wenn du Licht auf der Bühne hast. Da wird nichts abgefackelt, da sehe ich nichts für mein Geld, außer die Musik, die natürlich wichtig ist und entscheidend. Aber nicht zu diesem Preis. Allen, die hingehen, wünsche ich aber trotzdem viel Spaß.
Viel Spaß wünschen wir euch jetzt auch in den kommenden Minuten. Wie eben schon einleitend formuliert, Detti, Grille und Jan stellen euch heute je zwei NFL-Teams vor, die ihrer Meinung nach vor einem längeren Rebuild stehen. Was wir genau unter Rebuild verstehen, erklären wir gleich. Wir starten zunächst noch mit ein paar News, und zwar Receiver-News. Da ist eine Menge passiert. Drei Passempfänger haben ihren Vertrag verlängert. Wir fangen mit demjenigen an, Jan, der richtig eingecashed hat. 4 Jahre, ein neuer Vierjahresvertrag für 140 Millionen. 110 davon sind garantiert. Macht 35 Millionen im Jahr. Damit ist Justin Jefferson absoluter Spitzenverdiener in der Gruppe der Receiver, ich glaube auch absoluter Spitzenverdiener der Non-Quarterback-Position. Zwei Fragen dazu an dich. Ist es verdient, dass Justin Jefferson jetzt die Nummer 1 ist, und bekommt Jamar Chase deiner Meinung nach vielleicht in Kürze noch mehr, oder siehst du Jefferson vor Chase?
Es ist absolut verdient. Er war letztes Jahr verletzt, davor hat er Wahnsinns-Saisons gespielt. Er löst jetzt Nick Bosa ab als den teuersten Non-QB. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamar Chase da rankommt. Es ist natürlich diese LSU-Vergangenheit, beide zusammen. Da schaut man schon auf den anderen, wie viel verdient der, kann man da noch ein bisschen drüber. Aber für mich ist Justin Jefferson absolut der Receiver, der am meisten Geld in der aktuellen Offseason verdient hat und sich das jetzt auch teuer bezahlen lässt. Hat er ja auch groß angekündigt, er will den Wide Receiver-Markt revolutionieren. Das ist ein guter Schritt dahin. Also für mich absolut verdient.
Was Jefferson halt in den 4 Jahren NFL bislang geleistet hat, ist halt auch historisch. Also diese Vertragsverlängerung hat sich ja jetzt hingezogen. Ja, also er hätte ja nach dem 3. NFL-Jahr bereits verlängern können, ist aber nicht passiert. Jetzt hat man gesagt, okay, bevor er dann in dieses 5. Jahr geht, die man ja per Option als Team hat, zu ziehen, das klar macht Sinn bei ihm, aber da hat er dann auch gesagt, verständlicherweise, also langsam will ich schon das sehen, was meinem Wert und meiner Leistung entspricht. Und das waren halt in 4 Jahren fast 6.000 Yards. Das sind mehr als jeder andere Receiver in der Geschichte der NFL, mehr als Michael Thomas, der war bis dahin der Beste. Randy Moss, CeeDee Lamb, zu dem kommen wir auch noch, Torrey Holt und Jerry Rice, also in dieser Range bewegt sich Justin Jefferson und ja, weiß ich auch nicht. Selbst letztes Jahr, da hat er nur 10 Spiele gemacht, war verletzt und hat er trotzdem wieder über 1.000 Yards. Und was zu diesem garantierten Gehalt bei Vertragsunterschrift vielleicht bemerkenswert ist, der hatte jetzt 89 Millionen sofort bekommen von diesen 110 insgesamt. Und der bisherige Höchstwert bei Vertragsunterzeichnung, wie gesagt, waren, glaube ich, 52 Millionen für Tyreek Hill. Ansonsten ja, ist er jetzt mit 35 Millionen pro Jahr ist er vor Nick Bosa die Nummer 1. Und ich meine, das wissen wir alle, die Agenten schauen sich das an und sagen, okay, da legen wir jetzt noch ein Millionchen drauf pro Jahr, damit wir da vor Nick Bosa stehen und auch vor AJ Brown und Chris Jones, die danach kommen.
Es war sogar noch knapper bei Nick Bosa, der 34,7 Millionen im Jahr verdient. Also das war denen offenbar ganz wichtig, noch diese 300.000 ganz knapp drüber zu kommen.
Ja.
Es ist vor allem halt auch eine Riesensteigerung, weil wie Daddy gesagt hat, letztes Jahr hatten sie ihm, glaube ich, 28 oder so schon angeboten. Also da hat er jetzt nochmal insgesamt für sich selbst dann nochmal 7 mehr rausgeholt. Also das ist schon stattlich. Und da sind wir uns ja einig, nach Kirk Cousins Abgang ist natürlich er der absolute Starspieler jetzt da. Wird natürlich dann trotzdem spannend zu sehen sein, wie es dann eben ohne Cousins weitergeht. Mit seinen fast 100 Yards pro Spiel ist natürlich Wahnsinn, aber das war eben auch die Zusammenverbindung. Also es war bei Megatron Johnson damals auch immer so, dass halt mit Stafford das dann am Ende seiner Karriere nochmal eben jahrelang so mega bis zu seinem Karriereende lief. Und jetzt bricht eben Jefferson hier die Top-Anspielstation weg. Und da wird es natürlich schon sein, jetzt hast du J.J. McCarthy als Rookie dann da oder halt vielleicht zu Saisonbeginn erstmal Sam Darnold. Ob er da dann seine über 98 Yards pro Spiel halten kann, das bleibt es natürlich spannend zu beobachten.
Justin Jefferson ist nicht der Einzige, der in den vergangenen Tagen ordentlich Zahltag hatte. Es gibt 2 weitere Receiver, die ihren Vertrag verlängert haben. Der eine davon ist Jalen Waddle, Receiver der Dolphins. Der hat für weitere 3 Jahre und 84,75 Millionen Dollar unterschrieben. Also auch stattlich. Nicht ganz so viel wie Justin Jefferson. 76 Millionen sind garantiert. Er kommt auf ein Durchschnittsgehalt von 28,25 Millionen. Das ist Platz 4. Der Receiver mittlerweile durch Justin Jefferson Platz 5 und damit reiht er sich ein hinter Justin Jefferson, AJ Brown, Amon-Ra St. Brown, also doch Platz 4. Vergesst es, was ich eben gesagt habe. Waddle, Grille, ist das so ein Top 5 Receiver für dich?
Ja.
Gemessen an der Kohle, die er bekommt?
Es ist natürlich halt, man hat im ersten Moment hat man als Gedanke natürlich Tyreek Hill bei den furios schnellen Dolphins im Kopf, aber ich würde auch sagen, bei vielen anderen Teams wäre er schon einer der Nummer 1 Receiver. Es geht halt fast wegen gefühlt ein bisschen unter, dass er auch in seinen 3 NFL-Jahren, die er bislang hatte, auch immer über 1000 Receiving Yards und insgesamt 18 Touchdowns hat. Also das ist ein absoluter Top-Werte. Also bei vielen, vielen Teams wäre er da wahrscheinlich vielleicht am Ende des Tages auch noch besser bezahlt worden, wenn er jetzt eine Vertragsverlängerung kommt. Aber ich denke, der ist da absolut angemessen da rein. Passt in diese Offense auch rein. Das mussten die Dolphins auch halten. Also da haben sie einen zweiten A-Receiver einfach. Das muss man, finde ich, einfach so sagen.
Die Frage ist halt, ob man sich das als Team leisten muss. Also klar, wenn ich so einen One-Two-Punch habe, Tyreek Hill haben wir eben bei dem Jahresgehalt, glaube ich, noch vergessen. Also er wäre dann die Nummer 5 und Tyreek Hill ist mit 30 Millionen gleich auf mit Amon-Ra St. Brown, davor eben noch AJ Brown und Justin Jefferson. Also das ist jetzt, ob ich 28,5 oder 30 im Jahr verdiene, gehüpft wie gesprungen. Aber ja, du wirst halt als Team, klar, auf der einen Seite hast du so eine offensive Firepower, garniert mit der Tatsache, dass sie jedes Jahr immer noch einen schnellen Running Back dazu draften. Tua hat sich stabilisiert, war letztes Jahr nicht verletzt. Also offensiv, vor allem bei dem Head Coach, kann in Miami auch wieder 2024 wenig schief gehen. Die Frage ist dann halt auf lange Sicht, der Kader muss dann ausgedünnt werden, weil du dir nicht alle leisten kannst. Aber das Problem haben andere Teams auch, zum Beispiel die Dallas Cowboys. Da ist ja auch ein Receiver, der demnächst gern einen dicken Vertrag unterschreiben würde.
CeeDee Lamb.
CeeDee Lamb. Und bei CeeDee Lamb, der kommt jetzt auch, der wartet natürlich ab, der hat gesehen, okay, Justin Jefferson. CeeDee Lamb ist auch schon 4 Jahre in der NFL, also da wird es jetzt Zeit, das muss jetzt dann passieren. Er geht in dieses 5. Jahr und CeeDee Lamb hat, und das hat mich überrascht, weil man ja so vielleicht CeeDee Lamb gar nicht so auf einer Stufe mit Jefferson sieht, aber CeeDee Lamb hat zwar weniger Receiving Yards als Justin Jefferson, also der hat nur 5.145 in 4 Jahren, hat aber 35 Touchdowns, Jefferson nur, in Anführungszeichen, 31. Jetzt, wenn man noch bedenkt, dass Dak Prescott demnächst ansteht zur Verlängerung, das wären dann so zwischen 55, vielleicht 60 Millionen pro Jahr sein, dann Micah Parsons kommt ums Eck, der will dann auch 35 Millionen haben und dann hast du halt, keine Ahnung, 120 Millionen für 3 Spieler, die du pro Jahr an Gehalt zahlen musst. Und wenn der Salary Cap sich bei 255 Millionen einpendelt, der wird natürlich weiter steigen, dann sieht man aber schon mal, wenn die Hälfte des Salary Caps für 3 Spieler drauf geht, dann hast du ein Problem. Und ich weiß nicht, wie lange das dann gut gehen wird bei den Cowboys.
Vielleicht haben die Cowboys auch deswegen in den letzten Monaten so wenig gemacht, weil sie ja schon mal vorbauen auf diese 3 Verlängerungen. Ja,
wahrscheinlich. Jan, was sagst du zu Ja'Marr Chase? Ist der für dich einer, der da in der gleichen Liga spielt wie Justin Jefferson oder eben nicht? Weil das ist wahrscheinlich der Name, der am häufigsten gefallen ist in den letzten Tagen.
Wenn ich mir die anderen Receiver anschaue, die jetzt noch offen stehen, mit Brandon Ayuk, mit CeeDee Lamb, mit Ja'Marr Chase, würde ich schon Chase ganz weit oben sehen. Vielleicht sogar für mich persönlich einfach aus Vorlieben sogar noch einen Tick vor CeeDee Lamb. Ich finde, Ja'Marr Chase ist schon auch dieser Game-Changer auf Außen, der dich auf jeden Fall besser macht und wo du auch sagst, okay, wenn du jemandem viel Geld bezahlen musst, dann würde ich mein Geld Ja'Marr Chase tatsächlich anvertrauen, ja.
Chase steht ja noch bis Ende 2025 unter Vertrag. Der hat jetzt 3 Jahre in der NFL. Das heißt, die 5-Jahres-Option käme dann erst in der Saison 25. Jetzt geht er ins 4. Jahr. So, jetzt ist halt die Frage, was machen die Bengals? Die Bengals sind eigentlich nicht dafür bekannt, hohe Garantiesummen auszuzahlen. Also Joe Burrow war bis jetzt so eine absolute Ausnahme in der Franchise-Geschichte. Mal sehen, wo das hinführt. Was mich aus Sicht von Chase zuversichtlich stimmen würde, die Bengals haben jetzt einen neuen Offensive Coordinator, Dan Pitcher, und haben vor allem einen Passing Game Coordinator, Justin Ruscati aus Minnesota. Und der kennt Justin Jefferson und der weiß auch, wie man so einen Alpha-Receiver wahrscheinlich am idealsten einbindet in eine Offensive. Also ich glaube, Chase könnte wirklich so ein Karrierejahr jetzt hinlegen und dann spätestens dann kann er sagen, so, wo ist das Geld?
Das ist ein Fall für Chase. Welche Serie?
Paw Patrol.
Ganz genau.
Chase is on the case.
Da bin ich noch nicht.
Das ist der Polizeihund bei Paw Patrol. Ja. Jan, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte noch was zu den letzten Tagen sagen und Justin Jefferson, der jetzt die Messlatte höher gelegt hat, und da sieht man auch bei den anderen Receivern, die da jetzt noch eine Rolle spielen, wie Brandon Ayuk, wie CeeDee Lamb, denen ist das völlig egal, ob da noch ein Quarterback bezahlt werden muss oder sonst was, die wollen auf jeden Fall jetzt auch diese Kohle sehen und da geht's ja dann um diese Trainingscamps, wo sie dann auch teilweise fernbleiben, nehmen dann halt mal $100,000 Strafe in Kauf oder so, aber wollen dann auf ihrem Geld beharren und das wird spannend sein, das ist immer dieses alljährliche, wer sitzt da am längeren Hebel, wer kann länger aussitzen, wer kann länger fernbleiben und dann wird man sehen, ob man sich irgendwann in der Mitte einigt oder ob es dann doch einen Rosenkrieg geben wird zwischen einem Team und einem der besten Receiver, die da bezahlt werden wollen.
Du hast es gesagt, aussitzen und so weiter, das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn Receiver für einen neuen Vertrag anstehen, aber bei dem das nicht passiert ist, ist Amon-Ra St. Brown. Ich finde, das könnten wir an der Stelle nochmal explizit erwähnen, der jetzt da wirklich in der Riege der Top 5 Receiver mitspielt, mit 4 Jahren Verlängerung für 120 Millionen, also auch 30 pro Jahr im Schnitt und 77 Millionen garantiert. Damit hat er, glaube ich, 1 Million mehr garantiert als Jalen Waddle. Auch das wird kein Zufall sein. Und ja, also das Jahr 2023 von St. Brown, 119 Catches, 1515 Yards, 10 Touchdowns. Ich habe nochmal geschaut, weil man könnte vielleicht sagen, okay, er ist eigentlich nur ein Slot-Receiver, ist ja so viel Geld wert, aber er ist halt so wahnsinnig essentiell für diese Offense der Lions. Und im Slot hat er halt knapp 50% seiner Snaps natürlich gespielt, keine Überraschung, aber hatte halt einen Target-Share von über 30%. Also fast jeder dritte Pass in dieser Lions-Offense geht auf Sam Brown und 35% sogar in der Red Zone. Und das, wenn du bedenkst, dass sie mit Jahmyr Gibbs und Sam LaPorta auch zwei Spieler haben, die sehr gut sind und hauptsächlich natürlich auch von den kurzen Pässen und über die Mitte kommen. Also das hat er sich verdient, würde ich sagen.
Du hast halt in Detroit auch dieses blinde Verständnis, also Goff und St. Brown sind halt einfach so, das sieht man irgendwie auch als Beobachter, dass die zwei sich einfach blind verstehen und sowas musst du als Franchise ja zusammenhalten. Das ist bei Jefferson, da musst du natürlich als Franchise auch sagen, oder Chase dann eben auch in Zukunft, oder Lamb, okay, das ist einfach ein Top-Receiver, der ist absolut 1A-Elite und St. Brown ist vielleicht einen kleinen Tick da drunter, aber wenn die Verbindung eben mit dem Quarterback, den du ja auch lang bezahlst, jetzt so groß ist, dann muss der auch eben dieses Geld kriegen und das hat er, wie du sagst, absolut verdient.
Um vielleicht die Receiver abzuschließen, und du hast den Namen schon genannt, also Calvin Johnson von den Detroit Lions, ich bin alt genug, Kutsche, wir beide und Tom Brady sind alt genug, um Calvin Johnson in seiner absoluten Prime gesehen zu haben und was der da mit Stafford über all die Jahre abgerissen hat, und das war für mich ein Receiver, der absolut uncoverable war, der war, ob jetzt Doppel- oder Triple-Deckung teilweise, ich kann mich noch an Touchdown gegen die Cincinnati Bengals in Detroit erinnern, da ist er halt zwischen drei Verteidigern hochgestiegen. Der Typ war ein absolutes Monster. Also schaut euch da mal auf YouTube Highlights von Calvin Johnson an. Absolut. Einen besseren habe ich nie gesehen. Und nee. Da kommen auch die anderen, die jetzt hier verlängern, alle nicht hin, meiner Meinung nach.
Nee. Megatron. Lasst uns noch über Nico Collins sprechen, weiterer Receiver der Texans. Der hat auch einen neuen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, bis zu 72,5 Millionen, 52 Millionen sind garantiert. Macht 24 Millionen pro Jahr. Auch er ist in den Top 10 jetzt. Detti, gehört er dahin? Nico Collins?
Also alle, die in dem Fantasy-Football letztes Jahr so als Deal hatten, die würden zustimmen natürlich, weil in den ersten beiden Jahren in der NFL war er jetzt nicht besonders spektakulär. Lag natürlich auch in der Quarterback-Situation. Haben wir es wieder bei den Texans. Da hatte er in 2 Jahren 70 Pässe gefangen für knapp 1000 Yards und 3 Touchdowns insgesamt, also das war schon sehr überschaubar. Und jetzt hat er halt knapp 1300 Yards gemacht letztes Jahr, bei nur 80 Catches, also das war schon so ein Big Play Receiver. Für CJ Stroud 8 Touchdowns. Was ich schon bemerkenswert fand, er ist erst der 4. Receiver der Houston Texans, der über 1000 Yards hatte. Wisst ihr die anderen drei, Jan? Sag mal.
Hopkins?
Ne? Genau. Einer spielt noch. Brandon Cooks.
Oh.
Ja. Und Kutsche kennt ihn vielleicht noch von früher. Fantasy Receiver der Houston Texans, da haben wir immer nur einen genommen. Der heißt so wie
David Kevin. Johnson.
Andre Johnson.
Genau.
Ja. Also, 4 Stück nur. Ich meine, die Franchise gibt's noch nicht so lange wie andere, aber trotzdem. Von dem her hat er sich's verdient.
Gut, ich glaube, den können wir abhaken. Wir kommen noch zu einem prominenteren Namen. Ist eigentlich Running Back, aber irgendwie auch Receiver, der kann alles. Die Rede ist von Christian McCaffrey, CMC. Der hat eigentlich noch 2 Jahre Vertrag gehabt bei den Niners. Die haben ihn jetzt aber belohnt und hat einen zusätzlichen 2-Jahres-Vertrag bekommen. Steht jetzt also für noch 4 Jahre bei den 49ers unter Vertrag. Witzig, oder was heißt witzig, kurios an seiner Vertragsstruktur war, dass er keinen Anspruch auf garantiertes Geld hatte. Das hat sich jetzt geändert. Der hat nämlich unterschrieben, wie gesagt, für 24/25 bekommt er jetzt 16 Millionen pro Jahr, bleibt Running Back Nummer 1 und 24 Millionen sind jetzt voll garantiert. Also das hat sich geändert und er bleibt ein 49er-Grille. Da muss man jetzt überhaupt nicht die Frage stellen, ob das verdient ist oder nicht, weil wenn es jemand verdient, dann er, oder?
Ich habe gestern den Artikel dazu bei uns beim Kicker geschrieben und habe dann auch an euch gedacht, weil wir ja auch hier oft schon drüber geredet haben, ja, Running Back 27, also er ist jetzt 27, das ist natürlich eigentlich das Ausstiegsalter, aber Ausnahmen bestätigen die Regel und CMC, wie du sagst, Kutsche, ist nicht nur ein Running Back, der ist ein Receiver, der ist ein Alleskönner, er kann auch als Quarterback aushelfen, also das ist einfach so eine Maschine, die einfach jetzt in den letzten Jahren ja auch gezeigt hat, dass dieser Trade, den sie damals, wo sie auch echt viel investiert haben, 22 an die Panthers, sowas von sich ausbezahlt hat, weil unter Shanahan, der einfach der absolute Starspieler ist und eben auch verletzungsfrei geblieben ist, das spielt dann alles mit so in so einen Vertrag mit rein. Und einfach da, um dieses Super Bowl-Fenster in den nächsten 2, 3, 4 Jahren aufrechtzuerhalten und so lang, kann auch McCaffrey noch so weiter produzieren, musst du auch das Geld in die Hand nehmen. Er hat dann noch durch diese Umstrukturierung hat er nochmal 8 Millionen, glaube ich, extra bekommen. Also ja, auch absolut verdient. Und eben die Ausnahme in diesem Running Back Markt, das ist ja auch der größte Running Back Vertrag, den es gab. Das ist in dem Fall absolut verdient, weil er einfach ein Schweizer Taschenmesser ist.
Ist alles zu gesagt, braucht man nicht mehr zu sagen, würde ich an der Stelle sagen. Absolut verdient. Du hältst dir dein Super Bowl Fenster so lange offen, wie es irgendwie geht mit ihm, hast da Planungssicherheit, er kriegt das Geld, was er sich verdient hat. Win-win-Situation.
Ich glaube, wenn man sich dann den Running Back, die Running Back Landscape anschaut, momentan, was die Bestverdiener betrifft in der Liga, da ist McCaffrey, ich meine, der ist sowieso ein Einhorn. So, gerade wie Kutsche sagt, was die Receiving Yards und diese extra Qualität da noch betrifft, da steht er weit über allen anderen, die da rumlaufen. Alvin Kamara war einer, der da auch mitspielt, auch was die Receiving-Qualitäten betrifft. Der macht halt auch nur 15 Millionen im Jahr und ich weiß nicht, ob er die noch wert ist. Und dann kommt Jonathan Taylor, da sehe ich es ein, da wird er dagegen sprechen und sagen, okay, der war auch schon ein bisschen zu oft und zu lang verletzt, um über 10 Millionen pro Jahr zu kriegen. Saquon Barkley, da hat es auch lange gedauert, dann hat er auf dem Franchise-Tag letztes Jahr noch gespielt und ist dann als Free Agent von den Giants ausgerechnet zu den Eagles gegangen, der verdient auch über 10 Millionen. Und bei Josh Jacobs, Grille, weiß ich nicht, ob der über 10 Millionen wert ist, aber die Saison wird es zeigen. Aber es zeigt einfach, finde ich, im Gegensatz zu den Receivern, ich finde, du hast bei den Running Backs bei viel mehr Spielern diese Fragezeichen. Sind sie das wert oder sind sie das noch wert? Weil sie halt einfach schon vielleicht über dem Zenit sind. McCaffrey, weiß ich nicht. Der kann auch spielen, bis er 31 ist. Und wenn er vielleicht 2/3 seiner Leistung bringt, reicht es ja auch schon noch.
Genau. Josh Jacobs vielleicht dazu war halt auf dem freien Markt der jüngste von den allen, den sich dann die Packers geholt haben. Dann war natürlich aber auch irgendwie klar, dass wir natürlich seine Agenten auch klar machen. Ja, okay, hey, der hat noch einiges im Tank, deswegen muss er natürlich auch am meisten von diesen verdienen. So ist es ja dann auch gelaufen. Das muss er halt aber jetzt erst unter Beweis stellen, weil er eben ein reiner Running Back ist. Oder ein fast reiner Running Back. Und McCaffrey, um das nochmal abzurunden, also bestes Rushing-Jahr letztes Jahr gehabt seiner Karriere und immer die Receiving Yards dazu, kommt er insgesamt auf über 2000 Total Yards. Also das sagt alles, was das für ein Ausnahmekönner ist und eben Geld verdient, Haken dahinter.
Wie sich der Packers-Fan da schon wieder schön redet, ne? Habt ihr es auch gehört?
Naja.
Jetzt ist ja auch der jüngste von denen.
Da ist natürlich was rein investiert worden und du hast als Packers-Fan oder egal was Fan, wenn du so einen Running Back teuer bezahlst, da immer auch die Angst dahinter, ja okay, 2 Spiele verletzt, dann ist das alles für die Cuts gewesen. Das ist auf der Position nun mal leider bitter.
So, wir kommen, wie angekündigt, wie er auch dem Titel entnommen hat, zu NFL-Teams, die unserer Meinung nach vor dem Rebuild stehen. Detti, einleitend, 2 Fragen dazu. Was ist für dich persönlich, vielleicht kannst du ja auch für Grille und Jan sprechen, eigentlich ein Rebuild? Und du warst überrascht, als wir angefangen haben, dieses Thema in einer WhatsApp-Gruppe anzuleiten, dass es gar nicht so viele Mannschaften gibt, ne?
Also zum zweiten Punkt. Überrascht war ich deshalb, weil man natürlich gerade in der Offseason und gerade nach den Drafts und gerade nach der Free Agency bei, und mir persönlich geht's immer so, bei allen Teams finde ich Argumente, dass ich sage, okay, die spielen eine geile Saison. Weil bei allen Teams natürlich, da sitzen keine Schwachköpfe im Front Office, auch wenn das oftmals behauptet wird bei einigen Teams. Es ist aber nicht so. Und jeder hat einen Plan und jeder hat eine Idee. Und wenn diese jeweilige Idee aufgeht, sowohl was die Free Agents betrifft, als auch die Draftpicks, die sie dann ziehen, dann kann das funktionieren. Nur kann ich das jetzt so seriös im Juni natürlich nicht beantworten, dass es eben nicht funktioniert. Da kommen wir dann zu Punkt 1. Ein Rebuild ist für mich nicht die Aussage, diese Teams werden scheiße sein 2024, sondern vielmehr relativ wertfrei. Vor allen Dingen, diese Teams haben jetzt Dinge getan in der Offseason oder nach Ende der letzten Saison. Das sind meistens dann mit einem Wechsel ist es auf der Headcoaching-Position verbunden, was wiederum dann einhergeht mit Wechseln auf diversen Assistenztrainerpositionen. Also das ist ja nicht wie beim Fußball. Ich tausche 2, maximal 3 Trainer aus und da reden wir beim Football von einer 2-stelligen Anzahl. So. Und das ist ein komplett neues System, teilweise wird dann implementiert und das ist für mich ein Rebuild, weil ich reiße das Haus ein und baue es wieder von unten auf, ganz von vorne mit dem ersten Stein. Und bei manchen Teams ist mehr Substanz und Potenzial vermeintlich im Kader schon da und bei anderen hast du das Gefühl, sie müssen von null anfangen. Bestes Beispiel die Houston Texans letztes Jahr. Neuer Headcoach, Draftpicks, wo man sich teilweise gefragt hat, hey, CJ Stroud, ist der wirklich ein Nummer 2 Pick wert? Alles aufgegangen. So, hätte aber natürlich auch in die Hose gehen können. Und jetzt stehen sie da und sind ein Playoff-Kandidat. Mehr als das vielleicht sogar. Playoffs, ne, hatten wir ja schon. Also das ist für mich ein Rebuild und relativ wertfrei zu sehen. Das vorab für Fans der Teams, die wir jetzt besprechen. Wir wollen die
ganz
nicht
kurz,
in die Pfanne
geht ihr
hauen.
Da mit, Grille, Jan, ja, oder habt ihr Einsprüche?
Ich würde das total unterschreiben und nur in dem Hausbild zu bleiben. Es ist halt einfach dann oft so, dass halt auch bei den Teams, über die wir gleich sprechen, halt einfach bei dem Haus zum Beispiel halt mal der Balkon oder das Dach neu gemacht werden muss. Und weil es da halt ständig neigeregnet hat in den letzten Jahren. Und wenn man das aber fixt, dann steht auch der Rest wieder. Also hier das Fundament und der Keller, der hält schon seit Jahren, aber halt oben hat halt was nicht gepasst. Und das kann halt ein neuer Trainer sein, neuer Quarterback, rundum erneuerte Defense. Das muss halt dann alles funktionieren. Aber das heißt eben nicht, wie Daddy sagt, hey, irgendwie, keine Ahnung, über die Teams, die wir sprechen, da ist nur davon auszugehen, dass die 2 Jahre nur 2 Spiele gewinnen, sondern das kann überhaupt nicht sein.
Also es muss. Ich würde bei einem Rebuild sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass du kurzfristig möglichen sportlichen Erfolg abgibst, sei es durch Spieler oder Drafts oder was auch immer, und dafür aber halt hoffst, in den Jahren danach zu profitieren. Wir hatten letztes Jahr ein gutes Beispiel, die Cardinals, die ihre besten Spieler abgegeben haben, weil sie wussten, selbst mit diesen 2, 3 Leistungsträgern werden wir nicht viel reißen, und dann machen wir diesen klassischen Rebuild und bauen ein ganz neues Team auf, und dann muss halt eben Platz geschaffen werden. Und deshalb würde ich so weit gehen, dass wir sagen, vielleicht kurzfristig schmunzelnde Entscheidungen, wenn man eigentlich gute Spieler abgibt, aber dann hofft man natürlich, dass man in den Jahren danach von diesen Entscheidungen noch mehr profitieren kann als nur der kurzfristige Erfolg.
Gut, dann würde ich vorschlagen, wir steigen mal ein, wie immer, ihr kennt das, bevor es eine Woche gibt, in der an einem Donnerstag die neue Folge Icing the Kicker erscheint, fragen wir euch immer montags erst in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei ab, was eure Meinung ist. Das haben wir auch diesmal gemacht, und die Mannschaft, die Jan euch jetzt präsentiert, also sein erster Rebuild-Kandidat, die haben auch unter anderem genannt Peter-Joey, wie auch immer ihr möchtet, und Griseni. Jan, welches ist es denn?
Jetzt musst du mir noch verraten, welches der beiden Teams die 2 dann genannt haben.
Alphabetisch. Also du kannst das Team nehmen, was im Alphabet zuerst kommt.
Okay. Also wenn ich den Teamnamen nehme, fange ich jetzt mit den Cardinals an,
richtig,
die ich mir aufgeschrieben habe.
Genau. Okay. Jan hat sich für die Cardinals entschieden und Peter und Griseni bei Instagram auch.
Dazu muss man halt erklären, dass du quasi die Antworten der User vor Augen hast und wir jetzt gerade ein bisschen im Dunkeln gefischt haben.
War gar keine Absicht, dass ich so ein Rätsel, so ein Quiz mit euch mache, aber das ziehe ich jetzt durch.
Okay, es bleibt spannend. Ja, ich fange an mit den Cardinals und habe es eben schon ein bisschen vorweggenommen. Die Cardinals stehen vor keinem Rebuild. Ich würde eher sagen, sie sind schon mittendrin. Das hat das letzte Jahr gezeigt. Sie haben die Andre Hopkins abgegeben, Byron Murphy, weitere Leistungsträger. J.J. Watt hat seine Karriere beendet und sie haben diese Spieler nicht direkt 1:1 ersetzt, weil eben auch klar war, Kyler Murray ist in Reha, der wird einen Großteil der Saison 2023 verpassen. Und das ist eben dieser klassische Rebuild, dass du sagst, wir wollen da jetzt nicht kurzfristig irgendwelchen teuren Veteranen dazu nehmen, sondern wir schauen, was können uns die nächsten Jahre bringen. Und deshalb würde ich sagen, letztes Jahr hatten die Cardinals ein 3-14-Jahr, da waren die Siege nicht so wichtig, da war es halt eher wichtiger zu gucken, auf welche Spieler können wir bauen, wer ist in Zukunft noch wichtig genug, wer kann uns weiterhelfen, was haben wir vielleicht für junge Spieler dabei, die wir noch weiterentwickeln können. Und da würde ich sagen, dieser Prozess muss in diesem Jahr weitergehen. Ich würde sagen, sie sind schon einen Schritt weiter. Sie haben in der Offseason 3 D-Line-Spieler dazugeholt, haben dann nochmal im Draft nachgelegt, haben mit Zay Jones einen neuen Receiver dazugeholt und haben natürlich mit Marvin Harrison Jr. hoffentlich den Game-Changer mit dazugenommen, der ihnen einfach auch mehr Spiele gewinnt. Wie weit das gehen kann in dieser Saison, bin ich gleich auf eure Meinung gespannt. Ich habe mir jetzt mal Woche 6 so ein bisschen als Knackpunkt rausgesucht, wo sich spätestens entscheiden wird, ist es ein weiteres Rebuild-Jahr, dass vielleicht doch nochmal Spieler eher abgegeben werden, oder sind sie doch schon so weit, dass sie vielleicht kompetitiv sind und vielleicht sogar nochmal mehr Spieler dazunehmen, weil sie eben eine Chance sehen. Wenn man kurz mal auf die ersten 6 Wochen schaut, sie beginnen in Buffalo, spielen dann gegen die Rams, spielen gegen die Lions, spielen gegen die Commanders, bei den 49ers und bei den Packers. Wenn man sagt, sie stehen dabei 1-5, deutet es natürlich sehr stark in Richtung weiterer Rebuild. Wenn sie doch mehr Überraschungssiege holen, muss man das vielleicht ab Woche 6 neu bewerten. Das ist so mein Cut. Also ich würde sagen, die Cardinals sind mittendrin in ihrem Rebuild-Prozess.
Du hast, wenn wir nochmal zurückblicken auf letztes Jahr, ja auch den Fall gehabt, dass mit Kyler Murray ja auch die Sache noch nicht ganz klar war. Da gab es ja dann auch die Diskussionen, ja, ist er überhaupt der Franchise-Quarterback, will man den halten? Dann hat sich eben doch immer mehr rauskristallisiert, was da ja dann am Ende auch passiert ist, dass sie eben ihn weiterhin als Franchise-Quarterback sehen, ja auch bezahlt, ihn weiter bezahlen. Und da haben sie letztes Jahr eben in dem Wissen, dass sie keine großartige Saison spielen werden, ihn ja auch behutsam dann rangeführt. Also den haben sie nicht überstürzt reingeworfen, sondern eben erst gegen Ende. Und jetzt heißt es eben in der ganzen Offseason, ja, dass der da extra seine Workouts macht oder halt besonders stark dabei ist und integriert ist, damit es halt von Anfang an eben funktioniert. Und um dann eben so einen 1-5-Start zu vermeiden, sondern dass du da halt recht solide reinkommst in die Saison, trotz schwerer Aufgaben. Und dann kann das natürlich so eine eigene Dynamik entwickeln. Wenn dann die sich gleich finden mit Harrison zum Beispiel, dann kann das total schnell umkehren in, oh wow, die Cardinals sind vielleicht so eine Art Überraschungsteam. Also das sehe ich da durchaus, das Potenzial, dass das vorhanden ist.
Ich glaube, ich nehme auch jetzt vorweg, ich würde definitiv sagen, dass die NFC West dieses Jahr enger zusammenrücken wird. Also dass die Cardinals da so abgeschlagen mit 3 Siegen hinten rumdümpeln, sehe ich auf keinen Fall, weil dafür haben sie für mich in dieser Offseason schon genug Schritte nach vorne gemacht, um da mehr Siege mitzunehmen.
Und sie haben
also kein Fallobst.
Sie haben halt beide Seiten bedient im Kader. Also sie haben versucht, Kyler Murray, weil man sich halt auch nachvollziehbar entschieden hat, okay, wir gehen weiter mit Murray, wir fangen jetzt nicht da an, das Gebäude abzureißen, den Balkon lassen wir so, wie er ist, und gehen mit Murray weiter und bieten ihm aber natürlich sowohl, was die O-Line betrifft, die Protection, die bei ihm halt wichtig ist, gerade wenn ein Spieler schwerer verletzt war, noch mehr natürlich, also auch was das Mindset des Spielers betrifft, glaube ich, hinter einer O-Line zu stehen, wo er eben nicht ständig das Gefühl haben muss, jetzt werde ich auf meiner Blindside zerstört. Und auch wenn man davon ausgeht, dass er vielleicht nicht mehr ganz so viel und oft auf den wieselflinken Beinen unterwegs sein wird. Also das weiß man auch nicht, wie da die Ansage auch des Coaching-Staffs ist, ihn da weiter zu ermuntern, das zu tun, wie er es früher gemacht hat. Davon hat er gelebt. Aber wenn du halt nur 1,60 groß bist, gefühlt, dann gibst du dich da immer in Gefahr. Das wird man sehen. Ändert sich da das System, der Ansatz, weil eben Cliff Kingsbury nicht mehr da ist. Aber ich glaube, die O-Line, sie haben Jonah Williams aus Cincinnati geholt, der eigentlich ein absolut passabler Right Tackle eigentlich sein könnte. Paris Johnson auf der linken Seite haben sie letztes Jahr gedraftet. Ich glaube, die Verteilung müsste so aussehen. Und wenn diese zwei Bookends einigermaßen funktionieren, dann bin ich da, was den Quarterback betrifft, schon zuversichtlich. Marvin Harrison natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, ist klar, ist eine Verstärkung.
Vielleicht noch einen kurzen Satz zu Kyler Murray. Letztes Jahr würde ich ausklammern, mit der Verletzung haben wir drüber gesprochen. Davor das Jahr war allerdings auch nicht wirklich gut. Auch nur 11 Spiele und 14 Touchdowns bei 7 Interceptions. Das heißt, seine letzte wirklich starke Saison ist 2021 gewesen, wo er 24 Touchdowns aufgelegt hat. Und da müssen wir uns die Frage stellen, je nachdem, wie der Saisonstart ist, ob dann eben auch früher oder später sein Ersatzmann Desmond Ridder ins Spiel gebracht wird, wenn sie sich dann doch vielleicht für den Rebuild entscheiden und dann vielleicht nicht mehr so auf die Siege erpicht sind, ob dann Desmond Ridder früher oder später seine Einsatzzeiten bekommen wird.
Nein.
Ist noch viel Zukunftsmusik.
Ja, aber
du weißt doch selber, wie das geht. Ja,
stell dir das mal vor.
Absichtliches Tanken.
Gibt es nicht. Nein, du kannst nicht deinen Starter auf die Bank setzen, um zu tanken. Also so offensichtlich kannst du es nicht machen. Da verlierst das Team ja komplett.
Da würde ich widersprechen. Also da sehe ich Mittel und Wege, gebe ihm eine leichte Injury und wird er geschont.
Ja,
und
aber
guck doch mal, Russell Wilson ist doch das andere Beispiel. Wie kannst du den funktionierenden Starter plötzlich auf die Bank setzen? Hat auch funktioniert.
Ja, so. Gut, da reden wir aber von Sean Payton.
Ja, Vertrag, und das war wegen Vertrag auch irgendwie notwendig, um ihn dann irgendwie noch einigermaßen billiger loszubekommen.
Naja, wenn er sich verletzt hätte, hätten sie ein Riesenproblem gehabt.
Genau, dann wäre er Wahnsinn gewesen.
Ja.
Okay, krummes Beispiel, aber es gibt immer Mittel und Wege, wenn du sagst, wir wollen vielleicht doch jetzt den Nummer 1 Draft-Pick oder noch ein bisschen höher. Es gibt immer Mittel und Wege, das wisst ihr selbst.
Also die Offense wird gut aussehen, glaube ich. Trey Benson wird ein super Running Back sein, den sie gedraftet haben, glaube ich. Dann Trey McBride, der Tight End, ist jetzt auch endlich angekommen in der Liga. Der wird noch einen Schritt machen. Harrison Jr. wird allen helfen, sowieso. Und auch die Defense, wie gesagt. Also Jonathan Gannon, der Head Coach, kommt ja aus der Defensive, war bei den Eagles Defensive Coordinator. Murphy Bunting haben sie geholt als Cornerback und Max Melton in der zweiten Runde gedraftet. Also sollte passen. Besser werden.
Das ist ja auch das ist ja auch immer ein bisschen die Frage bei allen Teams, die wir gleich besprechen, reicht eine Offseason oder eine schwächere Saison, um dann direkt den perfekten Neustart hinzulegen? Da scheiden sich natürlich auch die Geister. Bei den Texans hat's geklappt, dass sie plötzlich in einer Offseason sich komplett gedreht haben. Ob das bei allen Teams so klappt, bleibt abzuwarten.
Vor allem, weil Gannon noch so ein Typ ist, den ich noch nicht so einschätzen kann. Also wenn ich den dann immer sehe, dann denke ich mir irgendwie, ich weiß nicht, ob der mich in der Kabine befeuern könnte, dass ich da durch den Tunnel renne und dann alles reinwerf. Also.
Ja, aber da hat man ja, also da war ja Schlimmstes zu befürchten letztes Jahr und dafür hat er es ja ganz souverän gelöst, finde ich. Also da muss ich auch ein bisschen einen Schritt zurückgehen und die paar Clips, die es da gab, piu, piu, piu.
Das können ja auch nicht alle so sein wie Adam Gase.
Genau, stimmt.
So, Grille, komm, wir machen mit dir weiter und kleiner Spoiler. Das Team, das du jetzt nennst, das hat auch sehr viel Nennung bei Instagram bei euch bekommen, bei unserer Zuhörerschaft, nämlich unter anderem von AG-292, von Sönke-Football-73, vom Dilja, von Christian-M-Flägel und von LBRKVN. Das ist eine ganze Menge. Und auch für dich der Tipp, ich bin hier wieder nach dem Alphabet gegangen. Also ist die Rede von den
Carolina Panthers.
Nein.
Ja, dann, weil Arizona mit A, dann sind es jetzt B, die Broncos.
B, ne? Die Broncos, genau. Die Denver Broncos, die sind jetzt Thema.
Die Denvers aus Bronco quasi. Ja, also das ist natürlich der spannendste Fall. Da kann man natürlich sehr schnell drauf einballern und schießen und sagen, ja komm, das kann ja gar nichts werden. Das fängt einfach an, dass die in den nächsten zwei Jahren eben wegen Russell Wilson, haben wir ja gerade schon angesprochen, 85 Millionen Dead Cap haben und jetzt allein in dem kommenden Jahr 53 Millionen. Das heißt einfach, es war überhaupt gar keine großartige Anzahl von Millionen da, um da groß was in der Offseason zu machen, um da irgendwie Top-Leute nachzuholen. Das ist ja dann auch beim Quarterback schon klar gewesen. Da mussten sie dann was draften und sind dann vor lauter Eile im Draft an 12. Stelle zu Bo Nix gegangen. Da kann man ja auch schon alleine drüber diskutieren. Ja, ist der jetzt wirklich ein Top-Quarterback für die NFL? Ist schon 24, hat jetzt auch schwierigere Jahre früher gehabt bei Auburn, dann war es wieder besser, als er dann zu Oregon gewechselt war und da hat er jetzt letztes Jahr dann 74 Touchdowns und 10 Interceptions geworfen. Aber Daddy, da kann ich nur wieder an dich verweisen, du hast es schon ein, zweimal, glaube ich, genannt, mit Sean Payton, der jetzt im zweiten Jahr ist, hat er vielleicht gerade diese Bo Nix-Sean Payton-Verbindung sowas von New Orleans, Drew Brees, und eben Sean Payton von damals. Also halt, der steht für kurze, mittlere Pässe, da ist er recht sicher als Quarterback. Das kann eben ganz gut funktionieren, um da einigermaßen solide in die Saison reinzukommen. Es geht aber dann natürlich bei den Broncos weiter. Was sind denn überhaupt drumherum um so einen Quarterback dann die Spieler? Und auch da gibt's halt einfach große Probleme. Also Center Lloyd Cushenberry haben sie an die Titans verloren. Da ist nicht so ganz klar, wer dann Center spielen soll. Die O-Line an sich könnte ganz gut dastehen, aber eben da muss wahrscheinlich auf einen 5. Runden 2022er Pick ausgewichen werden als neuen Center Luke Wattenberg. Der hat erst 129 Snaps in der NFL gespielt. Also da muss ich einfach auch viel einspielen mit Bo Nix. Also das kann man natürlich eben wie eingangs formuliert schon schnell drauf einhacken und sagen, ja, die Broncos, die müssen da an ihrem Haus schon einiges mehr schnell aufbauen, um da einigermaßen Erfolg zu haben. Also diese 8-9, die sie letztes Jahr hatten, das war ja zwischenzeitlich, als Russell Wilson dann als Game Manager funktioniert hat, gar nicht so schlecht. Auch die Defense hat sich ja nach diesem 70-Punkte-Debakel gegen Miami, das es damals ja gab, einigermaßen verbessert gezeigt unter Vance Joseph, der ja auch erst seit letztes Jahr da ist. Also da gibt's auch Optionen, wo man sagt, ja, das war ganz okay, aber insgesamt ist einfach viel, viel Fragezeichen in dem Team da und deswegen natürlich ein glorreicher Pick, um einfach da zu sagen, hey, die müssen hier einen Rebuild starten und das kann auch erstmal in die Hose gehen.
Also normalerweise sind Teams ja immer in dieser Cap-Hölle, das wissen die Saints zum Beispiel seit Jahren. Irgendwie klappt es dann doch immer wieder, aber du musst dich halt dann auch von Spielern trennen, die eigentlich absolute Leistungsträger sind. Das ist ja, geht ja auch über Russell Wilson hinaus, wobei der Begriff Leistungsträger vielleicht da schon eher fragwürdig ist bei ihm in seiner Zeit. so schlecht, ihn auf die Bank zu setzen, war er aber dann auch wieder nicht. Aber er hat es gemacht. Jan hat es ja angesprochen, Sean Payton hat es getan, obwohl er noch in Wildcard, im Wildcard-Race total dabei war mit den Broncos. Und nachdem sie von den ersten 6 Spielen 5 verloren haben, dann haben sie ja echt eigentlich wieder ziemlich berappelt. Ja, Jan?
War es Sean Payton oder war es das Front Office?
Klar.
Das ist wie immer die Frage, auch bei diesen Rebuild-Geschichten. Natürlich will kein Trainer gute Spieler abgeben und sagen, in 5 Jahren wird es dann besser. Natürlich willst du als Trainer die besten Jungs bei dir haben und sofort Erfolg haben. Das ist dann auch immer ein bisschen dieser Machtkampf, wer setzt sich da durch und wer hat dann das finale Go, welche Spieler gehen, welche Spieler bleiben, wie sieht die langfristige Planung aus da? Muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, ob Sean Payton da der Erste war, der gesagt hat, ja klar, der muss weg.
Also in dem speziellen Fall gehe ich aber davon aus, dass Sean Payton nichts dagegen hatte, weil die Beziehung zu seinem Quarterback war schon, ist immer schwierig, man ist ja nicht da, man steckt ja nicht drin, aber also allein jetzt, weiß nur, an der Sideline, als er ihn da also wirklich vorgeführt hat vor aller Welt, das war auch kein Zufall. Also deswegen glaube ich, gehe ich schwer davon aus, dass Sean Payton damit schon einverstanden war, was das betrifft. Aber ich wollte noch sagen, Justin Simmons haben sie auch entlassen.
Ja.
Und Jerry Jeudy haben sie getradet. Bei dem war es auch, glaube ich, ein Problem. Das Verhältnis zum Coach war, glaube ich, auch nicht das Beste. Oder irgendwie hat er in der Offense dann auch gar nicht mehr so funktioniert. Glaube ich, nicht, was seinem Talent entspricht. War ja auch ein ehemaliger First-Round-Pick. Also sie haben schon sich so von sehr vielen Spielern getrennt, haben sehr wenig Geld immer noch. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, im Best Case, dass mit Bo nix klappt und es läuft so wie auf Papier. Also ich meine, das ist ja auch mehr sehr einfach zu sagen. Ich sag's ja selbst. Ja, ja, Drew Brees hat ja auch immer nur für 5-6 Yards werfen können dann zum Schluss und Sean Payton hat es trotzdem funktionieren lassen. Aber also Bo nix hatte halt im College unter 7 Yards im Schnitt, was die Tiefe seiner Targets betrifft.
Genau.
Das war halt mit Abstand am wenigsten, glaube ich, von allen Quarterbacks, die da gedraftet wurden. Und bei Oregon weiß ich immer nicht. Also liegt's jetzt am System? Justin Herbert ist das beste Beispiel. Da hat es auch, aber waren große Zweifel da, ob der funktionieren kann in der NFL. Und ja, ach so, ja, doch, er hat ja doch einen Arm und er kann ja doch tief gehen. Vielleicht überrascht uns Bo nix. Und vielleicht spielt er das, was er auf dem College gespielt hat, und es funktioniert. Mal sehen.
Vor allem gibt's halt da auch noch dann den Punkt, also erstens kommen sie aus einer Lage, wo irgendwie kaum jemand damit rechnet, also Pro Football Focus hat auch den ganzen Roster nach dem Draft auf Rang 32 gelistet, also das heißt natürlich quasi, ja, da gehen viele, auch in Amerika, viele Experten da von einem, ja, ganz schwachen Roster und dann eben auch vielleicht einer ganz schwachen Saison aus, da kann's natürlich dann auch nur überraschen. Dann mit Bo Nix wollte ich eben auch noch mal drauf zukommen, kann halt eben mit so einem Mentor wie Sean Payton halt echt funktionieren dann auch, weil der eben halt da reinkommt in die Liga und ja einfach dann sich auch alles anhört, was vom Trainer kommt und ein Russell Wilson dann da halt eben auch mal vielleicht Gegenworte gegeben hat. Also das kann eben gut funktionieren und da, finde ich, haben sie einen ganz smarten Move gemacht, weil sie im Draft dann eben Troy Franklin als Rookie-Receiver geholt haben und der hat eben mit Bo Nix am College in Oregon zusammengespielt. Also das kann natürlich so, hey, gleich mal, okay, wir wollen ihn nicht ganz frisch reinholen, sondern einen zuverlässigen geben, den er halt kennt, die sich dann zusammen vielleicht geben. Daneben hast du dann, obwohl du Jerry Jeudy verloren hast, Cortland Sutton, Josh Reynolds und Marvin Mims. Also das ist jetzt nicht das, ja, allerniedrigste Regal, also da kann man schon damit durchaus was anfangen, wobei dann auf der anderen Seite wieder auch Running Back Javonte Williams natürlich eine Schwachstelle sein kann, der letztes Jahr nur 3,6 Yards per Carry hatte.
Also ja, es gibt aber Grille, Jaleel McLaughlin, das ist ein Fantasy-Sleeper, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass Bo Nix gerne kurz geht und das weiterhin tut, das wäre so ein Kandidat für viele Catches zumindest auf der Running Back-Position.
Ja. Genau, also das kann natürlich eben alles sein. Es gibt halt nochmal einfach viel, viel Unsicherheiten, aber eben gerade die O-Line, die insgesamt ganz okay ist, wenn dann eben der neue Sender funktioniert und Bo Nix da mit seinen zuverlässigen kurzen Pässen überzeugt, dann hast du ja auch als Team schon mal mehr Sicherheit. Und die Defense hat es eben nach diesem 70-Punkte-Debakel unter Vance Joseph besser gemacht und davon kann man ausgehen, auch wenn du dann mit Simmons natürlich einen krass guten Safety verloren hast, dass das ganz okay ist. Pat Surtain hast du auch noch als Cornerback. Also das ist nicht so schlecht aufgestellt, wie es vielleicht erstmal aussieht.
Jan, du bist so ruhig.
Ja, da hat, ich will jetzt keinen Namen nennen, einer schon mal ein bisschen auf die Uhr gerade getickt und deshalb habe ich meine letzten Worte zu den Broncos zurückgezogen.
Jetzt musst du aber raushauen.
Ja, Daddy hat natürlich immer hier das Clock-Management im Blick und deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt zum nächsten Team.
Aber über. Deine Punkte Nein. musst du raushauen, sonst fragen sich die Leute jetzt 2 Wochen lang, was wollte er denn noch sagen zu den Broncos?
Im Schnelldurchlauf, ich wollte sagen, dass die Broncos seit Jahren ein Quarterback-Problem haben. Nach Peyton Manning waren es 12 verschiedene Quarterbacks, die sich da probiert haben. Wenn man Phil Lindsay als Running Back in der Corona-Zeit mitnimmt, der auch mal spielen musste als Quarterback, hatten sie sogar 13, die es nicht geschafft haben.
Der war stark.
Deshalb drücken wir jetzt Bo Nix die Daumen, dass es besser wird. Und als Außenstehender würde ich sagen, haben die Broncos ein Problem mit Identifikation, weil Sean Payton ist kein Sympathieträger. Du hast einen Rookie Quarterback, den noch keiner kennt. Du hast nicht so den Defense-Spieler. Pat Surtain ist noch immer ohne langfristigen Vertrag. Also da fehlt es mir einfach, wo will das Team hin? Wer steht für das Team? Das ist so ein Kommen und Gehen bei den Broncos in den letzten Jahren. Das stört mich ein bisschen und da wünsche ich mir auch ein paar frische Gesichter, die dann auch länger mal beim Team bleiben.
Das Gute ist, wenn die Saison dann wieder gestartet ist und es Icing the Kicker wieder wöchentlich gibt, dann könnt ihr jetzt schon die Uhr nachstellen, dass es Bo Nix in die Zeile des Podcast-Titels schaffen wird. Von Nix kommt Nix, Nix für ungut, das war noch Nix. Ein Satz mit X. So. naja, gut. Detti, wir kommen zu dir. Und die Mannschaft, die du dir ausgesucht hast, die hat am meisten Stimmen bekommen in unserer Instagram und Umfrage unter anderem von MP-Alias-Mausi, von Rickert, von 02-Nico-01, von DNLGRN93, von Swimstar Jan und von Slipknot Ruffy.
Oh, der Ruffy, stark.
Und auch für dich ein Tipp, es ist wieder alphabetisch, allerdings der zweite Buchstabe.
Kommt
also
vor.
Also reden wir von denen?
Also Commanders meinst du?
Nee, der zweite, nicht der erste vom Mal. Also deine zwei Mannschaften und der zweite im Laufe des Alphabets. Das sind nicht die Commanders, sondern dann die?
Die anderen.
Die
also
anderen. Die Patriots.
Ich komme zu den Patriots. Gruß an Konsti, unseren Tape Grinder, der ist ja Patriots-Fan. Ich hoffe, in der gebotenen Kürze der Zeit, kann ich dann einen kleinen Überblick geben. Also für mich steht als Überschrift bei den Patriots, wenn man sagt Rebuild allein ja schon deshalb, wenn du dich von Bill Belichick nach 100 Jahren trennst, dann ist es automatisch de facto ein Neuanfang. Und das haben sie jetzt versucht mit Jerod Mayo, also es ist kein externer Headcoach gekommen, kann funktionieren. Vielleicht hätte es der Franchise mal ganz gut getan, jemanden von außen zu holen, bisschen frisches Blut reinzubringen, wird man in einem Jahr beurteilen können. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Mayo, der kennt die Franchise, die Spieler kennen ihn, das wird funktionieren, weil zumindest Robert Kraft wusste, okay, wen er sich da holt und da vielleicht weniger Risiko eingegangen ist als mit einem externen Trainer. Gehen wir mal davon aus, das könnte funktionieren. Was bei den Patriots, finde ich, sehr auffällig war in der Offseason, sie hatten sehr viel Capspace, aber sie haben diesen Capspace oder dieses Geld haben sie hauptsächlich in Spieler gesteckt, ähnlich wie beim Headcoach, die schon im Haus waren. So, also das heißt, die haben das Haus Grille renoviert und nicht abgerissen. Und im Prinzip, sie haben Kyle Duggar, Josh Uche, Mike Onwenu, Hunter Henry, Kendrick Bourne, haben sie alle verlängert. Dazu Christian Baumer, der Defensive Tackle, wichtiger Spieler, und David Andrews, der Center, haben auch langfristige Verträge unterschrieben. Das heißt, sie haben gar nicht so viel von außen reingebracht. Sie versuchen jetzt, das Haus von innen ein bisschen schöner zu machen. Sie haben sich von Mac Jones getrennt. Auch das nachvollziehbar, glaube ich. Und sie haben, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Move für die Patriots, auch was die nächsten Jahre betrifft, sie haben sich halt entschieden, diesen Nummer-3-Pick im Draft nicht wegzutraden. Angeblich gab es ja genug Angebote und ich glaube, das ist schon relativ wahrscheinlich, dass es so war, dass beispielsweise die Vikings 2 First-Round-Picks angeboten haben, um von Nummer 11 hochzugehen, oder dass die Giants angeblich einen 2025 First-Round-Pick angeboten haben, um hochzugehen, um eventuell doch einen Quarterback zu nehmen. Wir werden es nie erfahren. Sie haben sich entschieden zu bleiben und Drake May zu draften. Und die Frage, ob Drake May ein funktionierender Quarterback ist, der seinen Draft-Pick verdient, im Nachhinein können wir jetzt einfach noch nicht beurteilen. Es gibt genügend Leute, die sagen, er war bei ihnen sogar die Nummer 1 auf dem Board vor Caleb Williams, weil sie bei dem vielleicht so ein bisschen charakterliche Fragezeichen haben. Drake May kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Wir werden es früh genug erfahren. Und die zweite Entscheidung, die sie getroffen haben, abgesehen davon, diesen Pick nicht wegzugeben und wegzutraden und dafür mehr Kapital im Draft sich zu holen, weil eben es notwendig wäre, diesen Kader aufzufrischen, ist halt zu sagen, nee, wir bezahlen nicht Calvin Ridley, als Beispiel. Wir geben nicht viel Geld aus für den Receiver, was sie unter Belichick ja oft genug getan haben. Und teilweise Spielern, Receivern Geld in den Rachen geschüttet haben, die's, wo damals schon immer alle überrascht waren. Sind die das überhaupt wert? Und bei Calvin Ridley haben sie entschieden, nein, er ist es zum Beispiel nicht wert. Und haben halt zwei gedraftet. Jaleen Polk von den Washington Huskies und Javon Baker, der auch so von vielen schon als Steal gesehen wird im Draft. Und dazu hast du halt so einen klassischen Patriots-Slot-Receiver mit dem Mario Douglas, den sie letztes Jahr relativ spät gedraftet haben. Also das kann schon alles funktionieren. Das einzige Fragezeichen, was ich halt habe, ist, was ist mit der O-Line? Die müsste Drake May helfen, aber ich weiß nicht, ob Chukwuma Okorafor ein guter Left Tackle ist oder der Drittrunden-Pick Caden Wallace, der eigentlich Right Tackle auf dem College gespielt hat. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie klarer auf einen Franchise Left Tackle gehen im Draft, aber du kannst halt nicht alles haben. Und wenn sie sich für den Quarterback entscheiden, bleibt der Left Tackle halt hinten liegen. Also das wird spannend zu sehen sein. Was sagst du, Grille? Wie siehst du die Patriots dieses Jahr?
Du hast bei Mayo halt, er hat irgendwie, ich habe mir notiert, er hat letztens zufällig was gelesen von ihm, wo er eben gesagt hat, ja, er will erstmal halt eben, er wollte von Anfang an, als er den Job dann bekommen hat, einfach das Haus jünger machen einfach. Also das passt dann zu den Räumen, die du gesagt hast, einfach mal neu einrichten, diese alten angestaubten Möbel rausräumen. Und da haben sie sich wirklich von vielen, vielen 30 und über 30-Jährigen getrennt. Also Adrian Phillips, Ezekiel Elliott, Trent Brown, Devontae Parker, das waren alles Ü30er. Und die sind alle weg, was unter Belichick in den letzten Jahren halt echt immer die Patriots so ein eher angestaubteres Team waren. Also waren viele ältere Leute dabei. Und Mayo will halt da einfach so eine frischere Kultur reinbringen, so wie er selber sagt, um halt einfach, hat er natürlich auch gesagt, klar, die sind erstmal auch billiger. Da kann man dann auch mehr versuchen, weil man einfach mal auch in den nächsten Jahren dann einfach da noch mehr dazu nehmen kann, weil man einfach Cap Space hat. Aber auf der anderen Seite kann man halt solche Leute und eine Philosophie dann auch über Jahre aufbauen. Und da muss man ihm und dann auch dem Quarterback Drake May dann auch einfach die Zeit geben. Und ich denke, das ist einfach jetzt der Plan, den eben mit neuen Headcoach die Patriots verfolgen. Und deswegen sage ich da auch, das ist vielleicht erstmal eine Übergangsphase. Da muss man halt einiges mehr renovieren. Aber insgesamt sehe ich sehr jetzt schon auf einem Weg oder einen richtigen eingeschlagenen Weg. Also sie gehen in die richtige Richtung.
Mayo und wenn's, May ist mir noch gar nicht
ja,
aufgefallen.
Ja, genau. Stimmt, das total. War jetzt ganz schwierig.
Also wenn es einen perfekten Zeitpunkt für den Rebuild gab, dann jetzt. Sie waren letzte in der Division 4-13. Sie hatten mit den Panthers zusammen die wenigsten Punkte in der Offensive pro Spiel. Da lief echt wenig zusammen. Ich musste es leider in Frankfurt live vor Ort miterleben. Neuer Head Coach, neuer OC, neuer DC, neuer Quarterback. Also da war wirklich das Timing genau richtig zu sagen, jetzt müssen wir mal die Belichick-Brady-Ära hinter uns lassen und was ganz Neues probieren. Und wird spannend zu sehen sein, ob sie da im ersten Jahr schon viele Schritte in die richtige Richtung machen können oder ob sie das Cap-Space vielleicht doch noch bis ins nächste Jahr aufsparen.
Gut, ich würde sagen, damit beschließen wir Runde 1. Wir fassen zusammen, wir haben bisher die Cardinals, die Broncos und die Patriots. Daddy, mach doch direkt mal weiter mit deiner zweiten Mannschaft, du hast sie eben schon genannt. Die wurde tatsächlich gar nicht genannt.
Was?
In unseren Instagram-Umfragen. Überraschenderweise, ja. Finde ich.
Ja, wenn ich drüber nachdenke, doch nicht so überraschend, weil wir sie so gelobt haben, deswegen wahrscheinlich in den letzten Wochen. Also wir hatten die Washington Commanders bei den Draft-Gewinnern zum Beispiel dabei. Und wenn man sich das alles so anschaut, dann haben sie, glaube ich, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich habe auch diverse Artikel gelesen, wo sie überall ein Off-Season-Grade-A bekommen haben und unter den absoluten Gewinnern der letzten Monate aufgeführt wurden. Überrascht mich nicht. Ist aber für mich trotzdem Rebuild, weil genau das jetzt passiert in Washington. Du fängst komplett von vorne an. Du hast einen neuen Headcoach, du hast vor allem einen neuen Offensive Coordinator, der was eine völlig neue Note in diese Franchise bringt. Und du hast, und das finde ich schon sehr bemerkenswert, kann mich auch nicht erinnern, wann das in den letzten Jahren nochmal schon so gewesen ist. Du hast auf der einen Seite sehr viele Veteranen geholt. Das war ja so ein bisschen die Lachnummer in der Free Agency. Ja, komm, Dan Quinn holt nur Spieler, die er schon kennt, auch wenn sie 100 Jahre alt sind. Und auf der anderen Seite aber dann im Draft die Sache sehr gut gemacht. Also du hast eben Bobby Wagner, Zach Ertz, Nick Allegretti, Tyler Biadasz, den Dan Quinn aus Dallas-Zeiten kennt, Dorrance Armstrong. Also viele erfahrene Spieler reingeholt und dann aber im Draft Frankie Louvo nicht zu vergessen und dann aber im Draft zugeschlagen. Austin Eckler haben sie noch geholt. Hört gar nicht auf. Aber auf der anderen Seite halt dann, glaube ich, auch im Draft viele Needs noch bedient und natürlich einen sehr aufregenden jungen Quarterback mit Jaden Daniels sich geholt. So, und jetzt ist die Frage, kann das alles funktionieren, wenn man das dann so zusammenpackt, alt und jung? Und ich glaube schon, ich glaube, Dan Quinn, der kam mir sowieso immer viel zu schlecht weg. Auch seine Zeit als Head Coach in Atlanta wurde da, finde ich, zu negativ bewertet. Ich meine, Atlanta hat in 2 Jahren, bevor er gekommen ist, glaube ich, insgesamt 10 Spiele gewonnen. Und in seinem 2. Jahr als Head Coach waren sie im Super Bowl. Was dann im Super Bowl passiert ist, war, glaube ich, so schlimm, dass das die Psyche von dieser ganzen Franchise und von diesem Team inklusive Coach komplett zerstört hat. Und dann ging es halt irgendwann nicht mehr weiter. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, so eine historische Niederlage, was da passiert ist. Und dann ist er nach Dallas, hat wieder das gemacht, was er früher gemacht hat in Seattle. Und das hat auch wieder hervorragend funktioniert als Defensive Coordinator. Also ich glaube, defensiv sollte man sich keine Sorgen um die Commanders machen. Und offensiv muss man halt in Cliff Kingsbury vertrauen. Und ich glaube, Kingsbury hatte so in seinen ersten Jahren bei den Cardinals schon eine geile Offense. Irgendwann, ich glaube 2022, ist halt dann alles zusammen gecrumbled. Und der Franchise-Quarterback hat sich dann auch noch verletzt. Also das sah dann nicht mehr so gut aus. Aber zum Beispiel, was das Running Game betrifft, war Kingsbury in Arizona 3-mal hintereinander zwischen 2019 und 2021 in den Top 10, was Rushing Yards betrifft. Und ich glaube, diese Commanders Offense ist schon darauf ausgelegt, ein gutes Rushing-Team zu sein. Und es würde mich zum Beispiel nicht überraschen, wenn Brian Robinson eine super Saison spielen wird, gerade was so Touchdowns an der Goal-Line betrifft. Jetzt mal aus den Eckler abgesehen davon, ob der noch was im Tank hat. Also ich glaube, sie haben gute Spieler. Ich glaube, das System könnte passen. Und du hast sowieso schon recht viel Talent in der Offense gehabt. Terry McLaurin, Jahan Dotson. Dotson war auch ein First-Round-Pick. Da müsste jetzt der Durchbruch auch mal kommen. Also ich bin sehr optimistisch, würde aber sagen, klar, es ist ein Rebuild, weil du das Haus komplett abgerissen hast und jetzt aber, glaube ich, relativ schnell ein schönes Häuschen dir da in den Garten gestellt hast.
Absolut. Ich weiß nicht, ob du Zach Ertz genannt hattest als Titan, der haben sie ja auch noch geholt von den.
Ja, bei den alten Männern.
Bei den alten, genau. Und ich finde halt eben dann in Verbindung mit dem, dass er eben da ist, und da hast du Dotson ja gerade genannt, den fand ich letztes Jahr in ein paar Spielen schon richtig stark. Und dann hast du eben auch mit Austin Eckler jemanden, der muss jetzt nicht mehr den ganzen Workload als reiner Läufer tragen, sondern er kann ja auch so als halber Receiver fungieren.
Ja.
Und da finde ich, packt man dann dadurch, ich denke, das ist vielleicht der Ansatz dahinter gewesen, bei Jaden Daniels als Rookie-Quarterback einfach ihm eine Umwelt zu geben, wo er einfach viel Erfahrung, viel Leute, die auch viel können, oder Zach Ertz ist ja auch einfach mit seiner Erfahrung da einfach ein guter Fit vielleicht rein, dass die ihm einfach viel geben, wo er dann einfach mehr Optionen immer hat. Ey, die bricht mir weg, ey, jetzt kann ich auch aber immer noch auf Austin Eckler halt dann den Pass rüberwerfen und er macht dann noch seine paar Yards. Also ich finde schon, dass das eben in Verbindung mit einer Defense, wo man sich keine Sorgen machen muss, schon sinnvolle Moves waren. Also das sind vielleicht hier, gerade habe ich bei den Patriots gesprochen, man hat die alten Möbel aussortiert, die Commanders sind halt eher dann traditioneller rangegangen und haben halt gesagt, ja, wir haben vielleicht in dem Haus, können wir uns jetzt die neuesten Möbel nicht leisten, dann nehmen wir halt noch ein paar, die noch rumstehen, aber die noch nicht ganz auseinanderbrechen.
Der Hausbau mit Markus Grillenberger.
Ja,
Leitfaden. Macht doch das immer so Kicker-Artikel. Aber einen schönen langen über den Hausbau. Welche Optionen gibt's? Entkernen, sanieren, renovieren, genau. Abreißen, alles genau. Möglich.
Ja, mein Vater als Heizungs- und Sanitärinstallateur sagt ja auch oft dann einfach, ja, man kann da nicht immer alles neu machen, sondern man muss auch mal mit dem zufrieden sein, was halt da ist oder was es halt gerade am Markt auch gibt. Man kann nicht immer alles neu machen.
Grillenberger Senior kennt sie aus. Sollte man schon vertrauen drauf.
Aber gerade was die Defense angeht, muss man schon von Entkernen sprechen. Also über 30 Punkte pro Spiel letztes Jahr zugelassen. Das war der schlechteste Wert der ganzen Liga. Die meisten Yards pro Spiel zugelassen. Das war auch der schlechteste Wert der Liga. Also da muss Dan Quinn wirklich seine ganze Defense-Zauber mit nach Washington bringen, um da wirklich ein paar Level direkt drauf zu packen, weil das war wirklich letztes Jahr teils vogelwild.
Aber es gibt ja viele neue Starter in der Theorie. Also Michael Davis Cornerback, Mike Sanders still Cornerback, war auch ein Steal im Draft eigentlich, so als Nickelback. Jeremy Chinn, den ich bei Carolina hochinteressant fand, weil das halt eher so ein Hybrid-Safety ist. Da kann man schon was anstellen.
Liebe Grüße an Emily an dieser Stelle.
Genau, richtig. Emily Wirtz, schöne Grüße. Und Johnny Newton, Defensive Tackle, könnte auch ein Stil aus dem Draft sein. Also da gibt's schon viele neue Gesichter in der Defense.
In der Theorie bringt auch Mike McDaniels seine Ravens-Defense mit nach Seattle. Also erwarten wir dann da 10 Punkte pro Spiel nächstes Jahr, oder?
Mike McDonald wird auf jeden Fall eine Top-Defense machen, ist ja logisch. Aber deswegen sind die ja nicht im Rebuild, weil da gibt's, das ist ja kein Rebuild. Ja klar, die werden auch ein Kandidat. Neuer Headcoach, neues System, vor allem nach 100 Jahren Pete Carroll, also klar.
Schön, auch dass ihr es jetzt nochmal geschafft habt, hier die Seattle Seahawks unterzubringen.
Ja, wir haben drüber gesprochen. Ich war gespannt, wie oft die genannt werden, weil Offense steht soweit, aber Defense ist halt ein riesen Fragezeichen. Ja. Und nach so vielen Jahren ein Headcoach, jetzt was ganz Neues.
Ja,
hätte mich nicht überrascht, wenn sie öfters genannt
wären. Kandidat
werden,
und auch Ryan Grubb, so könnte eine sehr spannende Offense werden in Seattle. Also mal sehen, aber wir haben ja unsere Division Previews noch vor der Tür und da werden wir dann natürlich über die Seahawks sprechen müssen, ist ja logisch.
Jetzt sprechen wir erst nochmal über Grilles zweite Mannschaft. Genannt wurden die unter anderem auch von Finn15.11, von Ad.Injo und von S-FR61 Grille.
Das sind die Carolina Panthers, die von der NFL schon mal so hoch eingestuft wurden, dass sie kein einziges Primetime-Game erhalten haben. Also das bleibt einfach absolut hängen und auch da kann man nur sagen, naja, dann müssen sie an Sonntagen zur normalen Uhrzeit quasi ständig überraschen. Und wie wollen sie das schaffen? Ich muss bei dem Team einfach konstant, Kutsche, an deine Jacksonville Jaguars denken, weil im ersten Jahr mit Trevor Lawrence auch alles den Bach runtergegangen war und man sich gedacht hat, ach du Grüne, der nächste Rookie-Quarterback wird verheizt und im zweiten Jahr haben sie dann an Stellschrauben gedreht damals, du wirst dich ja gut erinnern können, dass das alles auf einmal richtig gut funktioniert hat. Und genau diesen Plan verfolgen natürlich die Carolina Panthers mit Bryce Young auch, der auch ein katastrophales erstes Jahr hatte, aber natürlich auch, ja, ganz, ganz schlimme Umstände hatte. Also da gab es einfach gar nichts, womit er was anfangen konnte. Und deswegen haben sie da als allererstes mal mit Robert Hunt und Damian Lewis viel Geld in die Interior Offensive Line gesteckt, um da einfach mal Stabilität reinzubekommen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Natürlich brauchst du dann auch Receiver. Da haben sie mit Rookie-Receiver Xavier Leshad in der ersten Runde einen geholt, der vielversprechend ist, von den Steelers Deontay Johnson geholt. Also da wurde eben genau wie die Jaguars das damals gemacht haben, viel im Umfeld von Bryce Young gemacht, um ihn einfach da aufs nächste Level heben zu können oder ihm halt einfach dann gerecht zu werden als Heisman-Trophy-Gewinner von 2021, damit er dann jetzt endlich auch mal zeigen kann, was er vielleicht wirklich drauf hat. Oder man muss am Ende dann, wenn es wirklich dann immer noch nicht funktioniert, auch sagen, dann ist er vielleicht am Ende wirklich vielleicht zu klein für die NFL und kriegt halt seine weiten Pässe weiterhin nicht an. Also jetzt hat er einfach Umstände, finde ich, wo er das zeigen kann und dann auch muss, um dann einfach ein solides Zeugnis am Ende anlegen zu können, um zu sagen, okay, der ist wirklich was oder der ist eben nichts, weil das letzte Jahr waren eben ganz schlimme Umstände, da konnte er fast gar nichts machen.
Dazu vielleicht zwei Sachen. Beim Trevor Lawrence-Vergleich ist natürlich der Riesenunterschied, dass mit Doug Peterson dann bei den Jaguars ein ganz anderer, erfahrener Headcoach kam. Da muss Dave Canales erstmal beweisen, dass er jetzt da im zweiten Jahr Bryce Young wirklich die Unterstützung an die Hand geben kann. Und für mich ist noch ein Riesenunterschied, weshalb ich auch sagen würde, dass sich die Panthers weiter im Rebuild befinden. Die hatten halt sehr viele Baustellen. Sie waren die schlechteste Offensive, wie eben angesprochen, mit 13,8 Punkten pro Spiel. Sie waren aber auch in der Defense total schlecht und haben die viertmeisten Punkte zugelassen. Das heißt, sie haben nicht nur eine Baustelle, wie jetzt zum Beispiel die Jets, wo du sagst, neuer Quarterback und dann passt der Rest soweit, sondern die haben sehr viele Baustellen und müssen dann sehr vielen Stellschrauben drehen. Und da ist die Frage, ob das im zweiten Jahr alles funktionieren kann. Sie haben jetzt in der Offseason viel gemacht, um das in die richtige Richtung zu lenken, aber ob du halt alle Baustellen direkt füllen kannst, großes Fragezeichen. Und sie haben halt nur 2 Siege gewonnen. Also sie waren jetzt nicht nah dran, sondern sie waren vom Rest der Liga meilenweit entfernt und haben halt dieses Draft-System ausgedribbelt, dass sich das schlechteste Team den besten Spieler holen kann, weil sie halt eben diesen Pick vorher weggegeben haben. Also die Idee hinter dem Draft hat bei den Panthers nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich erhofft hat.
Nee, auch hier sind wir ja natürlich in einem Punkt, du hast die Siege angesprochen, natürlich werden die Panthers nächstes Jahr nicht, also voraussichtlich gar nichts mit den Playoffs zu tun haben, aber halt einfach in den Bereich kommen, wo man dann einfach mal 6 bis 8 Spiele vielleicht gewonnen hat, muss ja irgendwie das Ziel sein. Und dann ist Canales eben, der war letztes Jahr Offensive Coordinator in Tampa, also was er da mit Baker Mayfield und Co. angestellt hat, das hat natürlich ihm dann auch den Job eingebracht, das war alles gut. Und im Jahr davor, könnt ihr zwei euch ja noch gut erinnern, war Quarterbacks-Coach bei den Seahawks unter Geno Smiths Breakout-Season. Also wo wir alle gedacht haben, ja, Geno Smith, wo kommt der jetzt her? Und dann ging es richtig rund. Also das sind natürlich schon seine Faustpfände, die er da mitbringt, und dann einfach jetzt mit Bryce Young da einfach einen vielversprechenden Quarterback, also dass der was drauf hat, auf dem Papier ist ja auch unbestritten. Dann will er eine Run-First-Offense auch aufbauen, also das mit Chuba Hubbard, Miles Sanders und Rashad Penny, kennt ihr ja auch noch als Ex-Seahawks. Spieler, schon auch drei Männer da, mit denen du da einfach auch ein flexibles, offensives Spiel aufbauen kannst.
Ja, und Jonathan Brooks, der Rookie, der sollte dann früher oder später, wenn er wieder fit ist.
Also das sind einfach drei, vier Spieler da, mit denen du da echt einiges auf dem Papier aufzeichnen und dann aufs Feld bringen könntest. Also das kann auch, das ist dann eben auch ein unterstützender Faktor für Bryce Young. Also ich sehe da schon, dass die Offense wirklich durchaus einen Riesensprung macht. Und die Defense, um sie ein bisschen zu verteidigen, die hatten auch die wenigsten Sacks und die wenigsten Takeaways letzte Saison, aber haben insgesamt nur die viertwenigsten Yards zugelassen. Also in Yard-Verteidigung, sie waren halt in den entscheidenden Momenten nicht da, aber da gab es schon Punkte, die ganz okay waren. Brian Burns natürlich haben es verloren, bitterer Verlust auf dem Papier, das ist natürlich eine Maschine gewesen jetzt bei den Giants, aber dafür haben sie, ja, auch hier Jadeveon Clowney kennt ihr auch noch. Also die Carolina Panthers kann man auch ein bisschen als Carolina Seahawks bezeichnen.
Kennt ihr auch noch? Wer kennt ihn nicht? Wo hat der noch nicht gespielt?
Ja, also ich
aber okay,
hier
er war ja, er war ja wirklich saustark letztes Jahr bei den Ravens, ja, also wirklich. Auch als wieder als Pass-Rusher, als der ja als Nummer 1-Pick damals overall gedraftet worden ist von Houston.
Und da hätte man auch vielleicht erwarten können, dass er so einen Move macht und erstmal in die Saison reinwartet und gar nichts macht und dann halt eben sich in einem Team anschließt, wo er was holen kann. Aber nee, hat er sich jetzt gleich zu den Panthers bekannt.
Ja, die waren halt auch ein bisschen desperate, weil genau, Brian Burns hat verloren. Da musste er schauen, dass relativ schnell dann auf dem Papier einen Ersatz findest. Also die Tatsache, dass Ejiro Evero, dass der Defensive Koordinator gehalten wurde, das finde ich schon bemerkenswert, weil er auch neuer Coach, haben wir vorhin gesprochen. Die haben also das Haus abgerissen und nur den Balkon haben sie so gelassen.
Ja,
weil absolut. Sie gesagt haben, der ist so schön, der ist herrlich, den lassen wir so stehen, weil der funktioniert.
Ja.
Und die Defense, das musst du auch noch bedenken. Also immer wenn ihr in der Red Zone zu den Panthers geschalten wurde, weil die Panthers Offense den Ball hat, lag der Quarterback auf dem Boden und es wurde gepantet. Jedes Mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass es anders war. Und jetzt kann man sich mal überlegen, unter was für einem Druck diese Defense das ganze Jahr stand. Also natürlich haben sie keine Takeaways und keine Sacks produziert, aber die viertwenigsten Gesamtyards.
Ja, der eben. Das ist schon eine Ansage.
Ist schon, wenn du gefühlt ständig in deiner eigenen Hälfte mit dem gegnerischen Ballbesitz beginnst, das ist schon bemerkenswert gut eigentlich, ja.
Einen haben wir noch, Jan. Du bist da zusammen mit Henning unterstrich Schl, SCHL. Der hat diese Mannschaft auch genannt. Um welche Mannschaft dreht es sich denn jetzt?
Ich finde, wir sollten mal eine Sonderfolge machen mit den besten Usernamen, die uns Antworten reinschicken. Das ist schon
du meinst
sehr kreatives
Buchstabenkombinationen, dabei. Kann man auch sagen.
Ja, oder Rätseln, was dahinter steckt. Ja. Das letzte Team, was wir heute am Zettel haben, sind die New Orleans Saints. Auch da ist die Frage, was ist ein Rebuild? Ich fange mal so an, sie haben jetzt 3 Jahre in Folge die Playoffs verpasst. Gerade letztes Jahr waren auch die Fans sehr unzufrieden, haben teilweise die eigene Offense ausgebuht, obwohl es Derek Carr eigentlich soweit okay gemacht hat. 25 Touchdowns, 8 Interceptions. Die Saints haben halt, der hat es eben schon kurz angesprochen, seit Jahren das gleiche Problem, dass sie eigentlich kein Geld zur Verfügung haben, um das Team ordentlich aufzubauen. Woran liegt das? Das haben sie einfach in der Drew Brees-Ära angefangen und vergeigt, dass sie einfach Spielern sehr teure Verträge gegeben haben und diese Zahlung halt einfach immer weiter in die Zukunft geschoben haben. Und deshalb stehen sie in den letzten Jahren immer wieder vor dem Problem in der Offseason, dass sie eigentlich über dem Capspace sind und deshalb Verträge umstrukturieren müssen, gute Spieler abgeben müssen, um halt irgendwie diese Finanzen wieder auszugleichen. Und darin sehe ich auch das Riesenproblem. Du bist kein guter Ansprechpartner für Vertragsverlängerungen. Du kannst gute Spieler nicht teuer bezahlen. Du musst eher darauf hoffen, dass sie bereit sind, auf Geld zu verzichten oder eben ihre Verträge umstrukturieren zu lassen. Du bist kein guter Ansprechpartner für Free Agents, weil dir einfach fast jede andere Franchise mehr Geld geben kann. Und da sehe ich die Gefahr oder auch die User, die uns geschrieben haben, dass diese Bubble irgendwann platzt und dass du irgendwann so in Geldsorgen bist, dass du sagst, okay, wir geben jetzt alle Leistungsträger, die teure Verträge haben, ab und du startest einfach komplett neu mit Draftkapital etc. Da ist zum Beispiel noch Marshawn Lattimore ein Trade-Kandidat, der einen sehr teuren Vertrag hat, immer wieder verletzungsanfällig und da sehe ich bei den Saints auch die Gefahr, dass es so langsam Richtung Rebuild zusteuern könnte. Sie haben auch bei den Spielern, die sie hatten, so ein bisschen daneben gegriffen. Alvin Kamara verdient sehr viel, obwohl er die letzten Jahre nicht mehr so Leistung gezeigt hat. Michael Thomas haben sie jetzt aufgegeben, nachdem er verletzt war, ist immer wieder versucht. Der hat auch nicht funktioniert. Jamal Williams letztes Jahr als Running Back geholt, der war auch fast komplett verletzt. Der hatte nur einen einzigen Touchdown, der dann auch noch für Diskussionen gesorgt hat, wer sich dran erinnert. Also da haben sie einfach auch zu häufig in den letzten Jahren daneben gegriffen. Deshalb Rebuild bei den Saints.
Also, ich meine, wenn du einen Cornerback im Kader hast, der Kool-Aid McKinstry heißt und somit der geilste Name des vergangenen Drafts war, dann kann man schon auf Marshawn Lattimore verzichten, finde ich. Also, wenn der getradet wird, wird es mich auch nicht überraschen. Bei den Saints finde ich, das könnte der entscheidende Faktor sein. Da wurde etwas Neues gebaut und eine neue Position oder eine Position neu besetzt, und zwar der Offensive Coordinator ist nicht mehr Carmichael, das war da jahrelang Pete Carmichael, sondern ist jetzt Clint Kubiak. Der Name ist vertraut und Kubi kommt halt von den 49ers, war dort Passing Game Coordinator. Also,
ist das der Sohn von Gary Kubiak?
Ich glaube ja. Hm. Und selbst wenn Derek Carr die keine Bäume mehr ausreißen wird in der NFL, ich habe ihn ja nie so schlecht gesehen, wie er gemacht wurde. Ich glaube, die Trennung von den Raiders war dann überfällig, aber es könnte sein, dass der unter Kubiak noch einen Sprung machen könnte. So, er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber auch Quarterbacks in diesem Alter sind lernfähig und hat man bei Geno Smith gesehen, manchmal fehlt einfach nur das passende System, der passende Koordinator, dass du da nochmal einen Sprung machst. Also, wird interessant.
Aber apropos passendes System, Chase Young haben sie ja auch geholt, ne? Der war letztes Jahr nochmal zwischenzeitlich kurz bei den 49ers, was dann ja, die haben dann auch Probleme gehabt, ihn zu holen, aber ich meine, es ist trotzdem, er bringt ja trotzdem noch das Versprechen mit als Second Overall Pick 2020, auch wenn er jetzt schon das dritte Team hat. Aber gerade die Saints mit ihrer Defense, die sind ja traditionell gut und waren auch letztes Jahr wieder, ich habe es mir auch notiert gehabt, mit 29 Takeaways, hier das drittbeste Team in der ganzen Saison. Also gerade da reinzukommen, könnte natürlich Chase Young auch ein Schlüssel sein, dass es vielleicht da dann auch mal endlich richtig gut für ihn läuft, eine ganze Saison durch. Also diese Defense ist einfach gut hier. Cameron Jordan hast du auch noch da, der ist ja ein All-Time-Oldie, der immer noch funktioniert. Also das geht schon. Und Derek Carr hat Chris Olave, haben wir nicht benannt, auch einen starken Receiver noch da. Also gerade mit in Verbindung mit der Defense, die dir immer wieder Optionen geben wird, sehe ich auch bei den Saints da durchaus Potenzial vorhanden, dass da einiges gehen könnte.
Die Saints standen ja auch letztes Jahr bei 9-8. Das schreit jetzt ja nicht zwingend nach einem Rebuild. Du musst dir eben wirklich diese finanzielle Frage stellen, ob du dich irgendwann so in eine Sackgasse manövriert hast, dass eben der Zeitpunkt kommt, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir dieses wirtschaftliche Denken komplett umändern und dann geht's halt nur auch über einen spielerischen Rebuild. Und da irgendwann in den nächsten Jahren wird's kommen, ob es jetzt schon so ist oder ob sie sagen, mit Derek Carr, der wie gesagt letztes Jahr auch wirklich ordentliche Zahlen hingelegt hat, gerade auch die letzten 2-3 Spiele waren nochmal deutlich besser, da haben sie nochmal ein bisschen versöhnlicheren Abschluss in der Saison gefunden. Das wird entscheidend sein, ob es dieses Jahr schon soweit ist oder ob sie doch nochmal das Optimum aus diesem Kader sportlich rausholen können und das vielleicht nochmal 1-2 Jahre in die Zukunft schieben können, wie sie es mit ihren Gehältern immer machen.
Gruß an GM Mickey Loomis, der mit Geld hantiert, das er nicht hat. Aber das hat er schon immer so gemacht, deswegen, also, solange es funktioniert.
80 Millionen über dem Cap-Space in der Offseason am Anfang.
Also. Ja, und ich glaube, für 2025 Stand heute sind es knapp 100 Millionen.
Ach, der
Cap-Defizit, also herzlichen Glückwunsch.
Da fragt man sich dann an der Stelle, wie das die Rams dann einfach hinbekommen haben. Die haben ja auch jahrelang alles ausgegeben und dann haben sie letztes Jahr diese Saison gespielt und jetzt redet gefühlt gar keiner mehr darüber, weil die haben das irgendwie einfach so hinbekommen.
Ne, die haben kurzfristige Verträge gemacht. Die haben so viel Geld rausgeschnalzt und haben sich dann von den Spielern aber wieder getrennt. Super Bowl gewonnen und dann wieder getrennt. Passt. Ja. Und keine Draftpicks gehabt, aber in den mittleren Draftrunden immer zugeschlagen und da hat immer alles funktioniert. Also die Rams haben das nicht unclever gemacht, da ist aber der Margin of Error ist sehr klein. Also da muss dann wirklich alles funktionieren.
Ja.
Gut, da haben wir jetzt also 6 Teams genannt. Wir freuen uns immer über Feedback von euch, also schreibt uns entweder gern eine Mail an info@kicker.de oder redaktion@footballerei.de oder schreibt uns über die Instagram-Kanäle des Kicker oder der Footballerei an, ob ihr zu den 6 genannten Teams Einsprüche habt, dass ihr euch vielleicht als Fan eines einzelnen Teams ungerecht behandelt fühlt oder ihr sagt, hey, ich habe da auf jeden Fall noch ein 7. Team für euch, das habt ihr jetzt nicht angesprochen. Vielleicht können wir das dann in der nächsten Folge von Icing the Kicker unterbringen, die am 20. Juni erscheint. Da ist die Fußball-EM dann schon in vollem Gange. Wollt ihr rund um den Rebuild-Daddy-Grille, Jan, noch was loswerden? Hat bei euch schon, so Stichwort Midlife-Crisis, auch schon der Rebuild angefangen?
Die Hausrenovierung? Nee.
Ja, genau. Muss dein Balkon auch abgerissen werden?
Nee, der Balkon ist letztes Jahr neu gemacht worden. Also hier wurde Draftkapital investiert.
Ich habe mich ins Tor gestellt beim F-Jugendtraining, also U8. Ich weiß nicht, ob es F-Jugend deutschlandweit gibt, aber ich glaube schon. Und dann haben sie 1 gegen 1 sind auf mich zugelaufen. Ich habe mich ins Tor gestellt und bin dann abgetaucht ein paar Mal. Und heute habe ich schwere Rückenschmerzen. Also meine Wirbelsäule bräuchte ein Rebuild, aber es ist es hilft ja nichts. Es wird nichts mehr.
Daddy, du hast es vorhin gesagt, natürlich starten wir auch wieder mit unseren Division-Previews. Hast du jetzt gerade im Kopf, ab wann das soweit ist? Oh, jetzt kommt er.
Jan, beantworte du mal eine andere Frage. Ich schau mal schnell, Moment.
Dein
Rebuild, meine ich. Dein Knie oder?
Ich kann auch was zum Rebuild sagen. Und zwar werden die Kicker-Redaktionsräume gerade gerebuildet, auch ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und da bin ich sehr gespannt, ob dann Grille auch zu sportlichen Höchstleistungen mit einem neuen Tisch und frischer Wandfarbe, ob das dich beflügelt oder
das wird dann das ein wenig besser.
Auf jeden Fall. Überall dann erhöhen verstellbare Schreibtische endlich, weil wir hatten so alte, ausladende aus keine Ahnung welchem Jahrzehnt. Also die haben schon einiges mitgemacht gehabt.
Und der Grille steht gern beim Reden.
Das ja.
Sieht man jetzt nicht. Achso, Kutsche. 3.7. Am 4.7. geht's los. Donnerstag, okay. Der 4. Juli mit den Division Previews und endet dann am 15. August.
Das bedeutet, die nächste Folge könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, wie gesagt, am 20. Juni. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Es steht schon fest, aber wir nennen es noch nicht. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und ab der übernächsten Folge geht es dann los hier mit den Division Previews, damit ihr es schon mal wisst.
Genau.
Pünktlich zu den Sommerferien könnt ihr am Strand, in den Bergen, auf dem Kreuzfahrtschiff, Balkonien, wo auch immer ihr seid, dann hören.
So machen wir das.
So schaut es nämlich aus. Ja. So wird's gemacht.
Gut, dann danke, Detti, Jan, Grille. Und danke euch fürs Zuhören, würde ich sagen.
Danke dir, Kutsche, und danke euch da draußen, ja.
Internationaler Slayer-Tag, vergesst mir das nicht.
Ja, tschüss. Ja. Danke, Kutsche, tschüss.
Ciao.
Ciao.